Das Verrätertor von Tom Finnick. Gefunden bei Jokers Historica, wo es jeden Monat neue historische Kurzgeschichten gratis gibt. Gelesen von Matthias Ubert. Jeremiah Ingram lebte gerne auf der Brücke. Andere mochten darüber klagen, dass die London Bridge viel zu eng und überbordet bebaut sei, dass es auf der schmalen und löchrigen Gasse zwischen den Fachwerkhäusern kein Durchkommen gäbe und dass obendrein die Themse zu ihren Füßen wegen des enormen Tidenhubs und der engen Brückenbögen so reißend sei, dass es lebensgefährlich sei, mit dem Boot an einem der steinernen Stützpfeiler anzulegen. Doch Jeremiah liebte die altersschwache und oft geschmähte Brücke. Sie war sein Zuhause, so wie sie das Zuhause für Generationen von Ingrams vor ihm gewesen war. Seine Familie führte seit jeher einen kleinen Kurzwarenladen auf der Südseite der Brücke, gleich zwischen dem sogenannten Verrätertor, auf dem die abgeschlagenen Köpfe vieler Hingerichteter vor sich hinmoderten, und den Getreidemühlen, die durch riesige Mühlräder unter den beiden südlichsten Bögen angetrieben wurden. Jeremiah war nicht wohlhabend, aber auch nicht arm. Er hatte sein tägliches Auskommen. Und da auch seine Frau Lucilla und die beiden Kinder Martin und Nelly ebenso fleißig wie folgsam waren, hatte er wenig zu klagen. Die Brücke, weit und breit der einzige Übergang über die Themse, sorgte gut für sie und ließ den Strom der kaufwilligen Passanten und Reisenden nie abbrechen. Jeremiah war auch deshalb so zufrieden und sorglos, weil ihn die mitunter dramatischen Ereignisse außerhalb seiner Familie und jenseits der Brücke kaum interessierten. Dass England seit wenigen Jahren einen ungeliebten Stuart als König hatte und dass erst vor kurzem eine Handvoll papistischer Verschwörer versucht hatte, das Parlament in Westminster in die Luft zu sprengen, verfolgte Jeremiah ohne allzu große Gemütsregungen. Er fand es jedoch bedauerlich, dass auf die jungfräuliche Königin Elisabeth ein hochnäsiger Schotte auf den englischen Thron gefolgt war. Und auch der unselige Kampf zwischen Protestanten und Katholiken war ihm nicht entgangen. Aber er ließ sich wegen dererlei Unbill nicht aus der Ruhe bringen und des Schlafs berauben, denn auf seinen Schlaf achtete er mehr als auf alles andere. Schon seine Großmutter hatte stets mit Blick auf die Bibel gesagt: Umsonst ist es, dass ihr früh euch erhebt und spät euch niedersetzt, das Brot der Mühsal zu essen. Ganz mit Recht gibt der Herr seinen Geliebten den Schlaf. Und wer war Jeremiah Ingram, die weisen Worte der Heiligen Schrift anzuzweifeln? Tatsächlich war Jeremiah mit einem ebenso tiefen wie traumlosen Schlaf gesegnet, der ihn morgens ausgeglichen und erholt aufstehen ließ. Während Lucilla oft nächtens wach lag oder sich träumend im Bett herumwälzte, vor Sorge um die Kinder oder den allgemeinen Lauf der Dinge, kannte Jeremiah weder drückende Nachtmare noch quälende Schlaflosigkeit. Er ging abends zeitig zu Bett, schloss die Augen, fiel prompt in einen todesähnlichen Schlaf und wachte morgens frohgemut auf und begann den neuen Tag mit einem Lächeln auf den Lippen. Dieser beneidenswerte Zustand änderte sich jedoch schlagartig in der Nacht des Jahres 1606. Wie jedes Jahr im Juni wurde in Southwark am Fuße der Brücke ein großes Feuer entfacht, um die Mitsommernacht zu feiern und den kommenden Johannistag zu begehen. Doch anders als in den vergangenen Jahren sollte es ein richtiges Bonfire auf dem Platz vor dem Verrätertor geben, mit der Zugabe tierischer Knochen wie einst bei den heidnischen Opferfeuern. Dieser alte gälische Brauch war zwar seit der Reformation verboten, doch das störte die betrunkenen Spaßvögel in Southwark nicht, die seit jeher in ihrem Viertel einen recht freimütigen Umgang mit Gesetz und Ordnung pflegten. So schlugen unter dem Verrätertor die Flammen in die Höhe und beleuchteten die abgeschlagenen und geteerten Köpfe der Verräter, dass es aussah, als würden sie sich bewegen. Im Nachhinein wusste niemand zu sagen, wie es dazu gekommen war. Entweder hatte der Zahn der Zeit an den Lanzen genagt, auf denen die Schädel aufgepflanzt waren, oder irgendwelche Trunkenbolde waren aufs Tor geklettert und hatten sich einen ganz eigenen Spaß erlaubt. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls fiel plötzlich einer der geteerten Köpfe herunter und landete direkt vor Jeremias Füßen. Nach einem ersten Schrei des Entsetzens johlte die Menge vor Vergnügen und forderte Jeremia auf, den Schädel ins Feuer zu werfen. Einige behaupteten, es handelte sich um Guy Fawkes, den Anführer der papistischen Schießpulververschwörer. Doch das war wegen des Teers kaum auszumachen. Jeremia hatte weit über das Maß getrunken und war blendender Laune. Mit einem unbedachten Fußtritt beförderte er den Kopf ins Feuer, was ihm einen tosenden Applaus einbrachte und das geteerte Haupt zur brennenden Fackel machte, wie ein loderndes Menetekel. In dieser Nacht wurde Jeremia erstmals von einem seltsamen Traum heimgesucht, der ihn mitten in der Nacht schweißnass und wie gerädert aufwachen ließ. Er erklärte sich den Alpdruck durch den starken Branntwein, den er nicht vertrug und kaum gewohnt war, und dachte sich zunächst nichts dabei. Doch in der folgenden Nacht träumte er abermals schwer und in der darauffolgenden erneut. Es waren insgesamt 3 Träume, immer dieselben und stets in derselben Reihenfolge, die ihn fortan Nacht für Nacht quälten und nicht zur Ruhe kommen ließen. Und um seinen erholsamen Schlaf war es mit einem Mal geschehen. Nach einiger Zeit erzählte er seiner Frau davon und die legte ihm dringend ans Herz, Rat bei einer alten Frau im Marschland in Lambeth zu holen, die in dem Ruf stand, hellsichtig zu sein und in die Zukunft schauen zu können. Außerdem kenne sie sich mit Geistern und jenseitigen Geschöpfen aus. Jeremia hielt nicht viel von dererlei Ammenmärchen und lachte Lucilla aus. Doch als die Albträume nicht aufhören wollten und ihn auch noch körperlich zu schwächen begannen, suchte er die seltsame Alte auf, die fernab der City in einem Cottage im Sumpfland wohnte.
3 wiederkehrende Träume?«
knurrte die Frau und nickte bedächtig, als hätte sie derlei schon öfters gehört.
»Und jede Nacht nur einen?«
Jeremia bestätigte und erzählte, »In dem ersten Traum bin ich ein reicher Gentleman, wohne im wunderschönen Nonsuch House auf der Brücke und lebe ins Haus und Braus, wie es sich für einen angesehenen Alderman der City von London geziemt. Meine Frau ist fleißig und folgsam, unsere Kinder sind munter und fidel. Es ist eigentlich ein sehr schöner, ein angenehmer Traum. Und dennoch wache ich anschließend zitternd und im Schweiß gebadet auf, als hätte ich den schwarzen Tod erblickt.«
»Und der zweite Traum?«
fragte die Alte. »In der darauffolgenden Nacht träumte ich, dass ich ein armer Müllergeselle bin, in den Getreidemühlen unter der Brücke. Die Arbeit ist mühselig und bringt mir so wenig ein, dass meine Familie an Krankheit und Hunger leidet. Der Meister prügelt und schikaniert mich, und doch muss ich mich fügen und alles murrend ertragen, auch wenn mir das Blut unter den Nägeln hervorquillt und mir der geschundene Rücken zum Buckel wird.«
»Was geschieht im dritten Traum?«
fragte die Frau, deren Miene zusehends finsterer geworden war.
»Das ist der schlimmste Traum von allen. Immer in der Nacht nach dem Müllertraum träume ich ihn. Darin bin ich ein verkrüppelter Bettler und lebe ohne Obdach in der Gosse auf der Brücke. Eine schreckliche Pest wütet in London und überall prangen rote Kreuze an den Dächern. Meine Frau und meine Kinder hat die Seuche dahingerafft und auch mir fault das verbeulte Fleisch von den Knochen. Ich krepiere langsam und elendig im Dreck der Gosse, wie die verflohten Ratten, die überall auf der Brücke zu Hunderten verrecken.«
»Guter Mann«,
entgegnete die Frau und schlug die Hände vor dem Mund,
»woran habt ihr euch versündigt?«
»Was meint ihr damit?« wunderte sich Jeremia.
»Ganz mit Recht gibt der Herr seinen Geliebten den Schlaf«,
zitierte die Alte genau jenen Psalm, den auch Jeremias Großmutter so oft bemüht hatte. Und dann fuhr sie fort.
»Aber den Ungeliebten kann der Herr den Schlaf auch nehmen.«
»Wovon redet ihr?« erschrak Jeremia.
»Ich wünsche euch weiterhin einen festen Schlaf, braver Mr. Ingram. Hütet ihn wohl. Denn solltet ihr während eines Traumes wach werden, so wird er zur Wirklichkeit. Und nichts wird mehr so sein wie zuvor.
Zunächst war Jeremia so erschrocken, dass ihm das Herz raste und der Atem fehlte. Doch auf dem Weg nach Hause an der Themse entlang erblickte er schließlich die London Bridge mit dem unvergleichlichen Nonsuchhaus gleich neben der Zugbrücke. Und er fand plötzlich Gefallen an dem Gedanken, als Gentleman in diesem Haus zu wohnen. Wenn die alte Frau recht hatte, was er zugleich anzweifelte und doch ein wenig hoffte, dann bot dieser Traum ihm die Möglichkeit, zum Alderman der Stadt London zu werden und vom kleinen Krämerladen an der Gasse in die oberen Stockwerke des Nonsuchhauses zu ziehen. Was könnte man sich mehr wünschen? Also befahl er seiner Frau, ihn in der betreffenden Nacht zu wecken. Da die drei Träume stets in derselben Reihenfolge kamen und ihn in seinem Bett herumwälzen ließen, war es für Lucilla ein leichtes, ihn zum richtigen Zeitpunkt zu wecken. Seine Frau ahnte nicht, was er vorhatte, und tat gehorsam, wie ihr gehießen. Sie wartete, bis ihr schlafender Mann zu schwitzen und zu zucken begann, und weckte ihn. Der Krämer wachte auf und war Jeremiah Ingram Esquire, angesehener Kaufmann, Wappenträger und ehrenwerter Alderman der City von London. Es war das Jahr 1616. Die Engländer hatten sich an diesen seltsamen Schotten auf dem Thron und dessen Vorliebe für männliche Höflinge wie den Herzog von Buckingham gewöhnt, und Jeremiah kehrte ohnehin lieber vor der eigenen Haustür. Sein Haus auf der Londoner Brücke, dessen obere Stockwerke er selbst bewohnte, war nämlich das schönste und eigentümlichste Gebäude in ganz London. Vor beinahe 40 Jahren hatte sein Vater das auffällige Fachwerkhaus mit seinen Zwiebeltürmen in Flandern errichten lassen, dann in nummerierten Einzelteilen nach London geschafft und dort auf der Brücke wieder zusammengesetzt. Nicht ein einziger Nagel oder eine Schraube waren in dem hölzernen Fachwerk zu finden. Alles war ausschließlich mit Nuten, Federn, Keilen und Zapfen verbunden. Eine handwerkliche Meisterleistung. Nonsuchhaus war, wie der Name schon sagte, ein Haus ohnegleichen. Nicht nur das schöne Haus und sein großes Ansehen in London ließen Jeremiah glücklich und zufrieden erscheinen. Auch seine Frau Lucilla und die beiden Kinder bereiten ihm viel Freude und selten Verdruss. An sein früheres Dasein als Krämer auf der Brücke konnte er sich nicht erinnern, als hätte es niemals den Kleinwarenhändler Ingram gegeben. Getrübt wurde sein erfülltes und reiches Leben allein durch zwei böse Träume, die ihn jede Nacht abwechselnd heimsuchten. Er träumte, er wäre ein armer und geschundener Müllergeselle in den Getreidemühlen unter den Pfeilern oder ein pestkranker, dem qualvollen Tod ausgelieferter Bettler auf der Brücke. Diese Träume quälten und beunruhigten Jeremiah derart, dass er eine Hellseherin in Lambeth aussuchte, die ihm seine Frau ans Herz gelegt hatte. Als er das kleine Cottage im Marsland betrat, wurde er von der alten Frau mit den merkwürdigen Worten empfangen.
»Mr. Ingram, ich hatte euch schon früher erwartet. Vor 10 Jahren, um genau zu sein. Ihr habt also meinen Ratschlag nicht befolgt.«
Jeremiah verstand nicht, was diese seltsame Alte damit meinte. Doch als er ihr berichtete, was ihm in den Nächten widerfuhr, und sie ihm weissagte, was die beiden Träume aus ihrer Sicht zu bedeuten hatten, da stieß er einen Schrei des Grauens aus.
Nein!
Zwar zweifelte er insgeheim daran, dass ein bloßer Traum zur Wirklichkeit werden könnte, doch um ganz sicher zu gehen, befahl er allen Bewohnern des Hauses, dass fortan nichts und niemand seine Nachtruhe stören oder ihn gar wecken dürfe. Und selbst wenn das Haus in Flammen stünde oder die Themse über die Ufer trete, sein Schlaf war ihm heilig. Leider jedoch wurde seine kleine Tochter Nelly eines Nachts von starken Zahnschmerzen heimgesucht, die das kleine Mädchen jämmerlich schreien ließen. Weil sie sich nicht anders zu helfen wusste, lief sie entgegen dem Befehl ihres Vaters ins Schlafgemach der Eltern und weckte mit ihrem Gebrüll Jeremiah, während dieser unruhig träumte. Als armer Müllergeselle wachte Jeremiah Ingram auf um seine kleine Tochter zu beruhigen und ihre Zahnschmerzen mit einer Heilsalbe zu lindern, die er von seiner Mutter erhalten hatte. Diese lebte einsam und abgeschieden im Marschland von Lambeth und wurde dort von den Nachbarn wegen ihrer Heilkräuter und wirren Vorahnung für eine Hexe gehalten. Jeremiahs Leben war eine einzige Mühlsal. Seine Arbeit war hart und brachte so wenig ein, dass seine Familie an Krankheit und Hunger litt. Der Müller prügelte und schikanierte ihn, und doch musste er sich fügen und alles stillschweigend ertragen, auch wenn ihm das Blut unter den Nägeln hervorquoll und ihm der geschundene Rücken allmählich zum Buckel wurde. Sein Leben war auch deshalb so beschwerlich, weil ihm die viel zu kurzen Nächte keine Ruhe und Erholung brachten. Denn jede Nacht träumte er denselben grässlichen Traum von einem pestverbeulten Bettler auf der Brücke. Jede Nacht. Ein Traum, aus dem es scheinbar kein Erwachen gab. Eines Nachts jedoch entzündete sich der Staub der Mühle. Der unvorsichtige und betrunkene Müllermeister hatte ein Fenster geöffnet, um Luft in den stickigen Raum zu lassen, in dem die Mühlräder sich lärmend im Kreis drehten. Dummerweise hatte der Müller vergessen, die Kerze zu löschen, die in einer Laterne neben dem Fenster stand. Es kam zu einer gewaltigen und unerklärlichen Explosion, wie man sie schon von anderen Kornmühlen gehört hatte. Und durch die Wucht und den Lärm der Detonation wurde Jeremiah aus dem Schlaf gerissen, als er sich gerade unruhig träumend umherwälzte. Er riss entsetzt die Augen auf und befühlte seinen Körper, auf der Suche nach den Pestbeulen. »Was ist mit dir?« fragte Lucilla, die neben ihm im Bett lag und ebenfalls geweckt worden war. »Was war das?« fragte Jeremiah, der nicht verstehen konnte, was geschehen war. »Es hat einen Knall gegeben, oder?«
»Vermutlich das abschließende Feuerwerk«, antwortete seine Frau. »Es ist doch Johannisnacht. In Dowswalk haben die Leute bestimmt Schießpulver entzündet. Also leg dich wieder hin, Jeremiah. Du hast nur schlecht geträumt. Du weißt, dass du den Branntwein nicht verträgst.« Jetzt erst begriff Jeremiah, dass er immer noch als kleiner Krämer auf der Brücke lebte, dass dies die Mitsommernacht des Jahres 1606 war, dass er am Abend den geteerten Kopf des Guy Fawkes mit dem Fuß ins heidnische Bonfire gestoßen hatte. Statt sich wieder hinzulegen, sprang Jeremiah auf und zog sich in Windeseile an. Er rannte über die Brücke und zum Verrätertor hinaus, wo das Freudenfeuer inzwischen niedergebrannt war. Unter den erstaunten Blicken und belustigten Kommentaren einiger übrig gebliebener Trunkenbolde stürzte er sich wie ein Verrückter in die immer noch glimmende Glut und hielt schließlich in den verbrannten Händen, wonach er gesucht hatte: den Schädel des Verschwörers. Niemand wusste anschließend mit Bestimmtheit, wie es dazu gekommen war. Doch am Morgen des Johannistages prangten die verkohlten Überreste des Kopfes von Guy Fawkes wieder auf einer Lanze auf dem großen Steintor. Jeremiah Ingram aber besuchte nie wieder ein Freudenfeuer und schwor bei Gott, niemals mehr einen Tropfen Branntwein zu trinken, wenn ihm dafür nur jegliche Träume genommen wurden. Denn ganz mit Recht gibt der Herr seinen Geliebten den Schlaf. Sie hörten Das Verrätertor von Tom Finneck, gelesen von Matthias Ubert. Dieser monatliche Gratis-Download ist ein Service von Jokers, wo kluge Leute Bücher kaufen.